Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christian Florin. Guten Morgen. Gibt es in der Bibel das Geschlecht divers? Damit hat sich eine Tagung in Halle beschäftigt. Und wir blicken mit fachkundiger Hilfe zurück auf das Schauspiel im Vatikan. Der Theaterwissenschaftler Peter Marx öffnet den Vorhang und lässt keine Frage offen. Und Gott schuf den Menschen. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Das war kein Moderationstext von mir, in dem er und sie durcheinander geraten sind. Das war Luther, so steht es in der aktuellen Lutherbibel. Männlich und weiblich schuf er sie, steht dagegen in der katholischen Einheitsübersetzung. Kein ganz kleiner Unterschied. Das Wort divers kommt in beiden Bibelübersetzungen nicht vor, aber womöglich steckt der Gedanke doch im biblischen Geschehen. Fluides Geschlecht hieß eine Tagung an der Martin-Luther-Universität in Halle. Die hat bibelwissenschaftliche Perspektiven auf Homosexualität, Transsexualität und Jungfrauenschaft zusammengetragen. Hartmut Schade hat die Tagung besucht.
Die Bibel kennt mehr als nur Mann und Frau, sagt Stefan Schorsch, Professor für Bibelwissenschaft an der Uni Halle. Schließlich heiße es im zweiten Kapitel der Genesis:
Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen.
Erst als Gott dem Wesen eine ganze Seite entnimmt und nicht nur eine Rippe, wie meist übersetzt wird, erst da entstehen Mann und Frau oder, wie Luther es übersetzt, Mann und Männin. Das Wesen vorher war offenbar zwittrig, androgyn oder intersexuell. Doch legen wir damit fälschlicherweise Sichtweisen von heute in Texte, die vor Jahrtausenden entstanden sind? Nein, meint Charlotte von Robert von der Stanford University. Rabbinische Texte zeigen, dass man durchaus wusste, dass es Menschen gibt, deren Geschlecht nicht eindeutig ist. Diese wurden mit dem griechischen Wort Androgynos bezeichnet.
Also es gibt zwei verschiedene Kontexte, in denen der Begriff selber ins Spiel kommt. Einmal eben der theologische Zusammenhang mit der Interpretation des Schöpfungsmythos. Und der andere Zusammenhang ist aber der konkrete sozialrechtliche Zusammenhang, in dem der Mensch vorgestellt wird als nicht nur Mann oder Frau. Und in dem Zusammenhang wird ganz klar aus den Gesetzestexten, dass die Rabbinen dort im Sinn haben, ein Mensch, der zweigeschlechtlich ist. Also eben das, was wir heute als Intersex bezeichnen würden. Und dann wird diskutiert, ob so ein Mensch zum Beispiel einen Mann oder eine Frau heiraten darf.
Nun entstanden die Texte des Alten Testaments nicht im luftleeren Raum, sondern griffen teilweise ältere orientalische Erzählungen und Mythen auf. Bei denen spielte die Schaffung von Mann und Frau keine Rolle, sagt die Koblenzer Alttestamentlerin Michaela Bauks. Wohl aber beschreibt man Homoerotik und Homosexualität.
Homoerotische Tendenzen lassen sich zum Beispiel in der Beziehung von Gilgamesch und Enkidu finden, so ähnlich wie bei David und Jonathan. Das sind ja die beiden Erzählungen, die häufig dann für homoerotische Beziehungen zu Rate gezogen werden. Und das ist auch durchaus plausibel. Das ist erzählerisch auf einer ganz anderen Ebene. Und es gibt eigentlich keine Bewertung, keine Qualifizierung, wie damit umzugehen ist.
An anderen Stellen in der Bibel gibt es schon Bewertungen, wird die Liebe zwischen Männern verdammt. Auch die Rabbiner erlauben die Ehe zwischen einem Androgynos und einem Mann aus diesem Grunde nicht, sagt Charlotte von Robert, die auch darauf hinwies, dass Jesus und seine Jünger ein neues Rollenmodell verkörperten.
Man muss gar nicht so weit gehen, zu sagen, dass Jesus selber, die Person Jesus selber, queer oder schwul oder homosexuell war, aber einfach das Phänomen, dass hier ein jüdischer Mann mit seinen 12 Jüngern durch die Gegend pilgert in Galiläa, fällt ja auch aus dem normativen sozialen Rahmen.
Mit dem Christentum entstanden neue Rollenmodelle, jenseits tradierter Männlichkeits- und Weiblichkeitsnormen, betont die Neutestamentlerin Annette Weißenrieder in ihrem Vortrag über Jungfrauen und Eunuchen im Neuen Testament. Beide Begriffe wurden vor 2000 Jahren nicht geschlechtsspezifisch verwendet. Jungfrauen konnten auch asketisch lebende Männer sein. Und Galen verwendet den Begriff Eunuchen in einem medizinischen Traktat für Frauen. Auch Matthäus weiß, dass ein Mann nicht ein Mann sein muss, wenn er schreibt:
Denn es gibt Verschnittene, die von Geburt an so sind, und es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind, und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Himmelreiches willen. Wer es fassen kann, der fasse es.
Durch Jungfrauenschaft, Zölibat oder gar Kastration den Leib rein erhalten, um so das Himmelreich zu erlangen, ist ein neuer Umgang mit dem Körper, der durch das Christentum entsteht. Mit weitreichenden Folgen, sagt Professorin Weißenrieder.
Also eine Frau konnte durchaus eben die Gemeinde leiten, wie eben ein Mann auch eine Rolle übernehmen konnte, sich zurückzuziehen aus dieser Welt. Also einfach diese Möglichkeit, andere Geschlechterrollen einzunehmen.
Bei genauer Lektüre und vor allem, wenn man andere Texte aus der Zeit der Bibelentstehung einbezieht, ergibt sich ein durchaus differenziertes Bild, was die Texte über Geschlecht, Geschlechterrollen und Modelle aussagen. Stefan Schorsch forderte in seinem Vortrag dann auch, man müsse das Gespräch suchen über die Interpretation dieser Stellen und dürfe sie nicht, wie es heute oft geschieht, aus ihrem textlichen und historischen Zusammenhang lösen. Dann werde man erkennen, die Geschlechtermodelle der Bibel sind durchaus fluid.
Mann, Männin und andere Geschlechter. Hartmut Schade verfolgte die Diskussion um das fluide Geschlecht in der Bibel. Oder nicht Buch, das war in dieser Woche eine schicksalsschwere Frage in der katholischen Welt. Erschienen ist das Werk eines römischen Kurienkardinals über den Zölibat, dann schließlich doch, aber der Co-Autor kam abhanden. Das war nämlich der frühere Papst Benedikt XVI. Er hat einen Aufsatz über den Zusammenhang zwischen sexueller Enthaltsamkeit und Priesteramt beigetragen. Der Text bleibt auch drin, aber Papsttitel und Foto verschwinden vom Cover. Gemeinhin wollen Kardinäle und Päpste ordnend eingreifen. Diesmal sorgte der Ordnungswille für Durcheinander. Barbara Schneider sortiert die Interpretationen.
Als schweigender und betender Papst reinzugrätschen, ehemaliger Papst reinzugrätschen, ist ein übles Foulspiel und beschädigt den amtierenden Papst und damit das Papsttum, das wichtigste Amt in der katholischen Kirche. Das ist ein No-Go, er hat die Grenze überschritten.
In der neuen Veröffentlichung sieht der katholische Kirchenrechtler Thomas Schüller aus Münster einen Affront. Hatte Benedikt XVI. Doch bei seinem Rücktritt vor 7 Jahren angekündigt, fortan zurückgezogen zu leben. Dass er sich jetzt quasi in das Tagesgeschäft von Franziskus einmischt, wirft Fragen auf. Wo sind die Grenzen des publizistischen Engagements des zurückgetretenen Papstes zu ziehen, ist dabei nur eine Frage. Die andere, welche Rolle kommt Benedikt überhaupt zu? Welchen Status hat er? Der Münchner Dogmatiker Bertram Stubenrauch betont, dass hier eigentlich jemand über den Zölibat schreibt, der nur noch Bischof ist.
Der Eindruck, wie gesagt, ist schon der, dass ein Papst noch einmal Stellung nimmt. Das ist der Eindruck, der übermittelt wird. Aber es ist kein Papst, der hier spricht. Er war Papst. Was er nach wie vor ist, er ist Bischof der römisch-katholischen Kirche. Aber Josef Ratzinger selber ist eben kein Papst mehr. Und deswegen entsteht diese ärgerliche Situation, dass man von zwei Päpsten redet. Aber es ist im Grunde doch eine Privatmeinung.
Dazu kommt, die weiße Soutane hat Benedikt nie abgelegt. Nach wie vor kleidet er sich wie der Papst. Auch auf dem ursprünglichen Buchcover ist er so abgebildet. Das hat Symbolkraft. Dass Benedikt jedoch im Vatikan als Schattenpapst fungiert, dem widerspricht der Benedikt-Biograf Peter Seewald. Benedikt arbeite als Schriftsteller, der auch im hohen Alter von 92 Jahren hochtheologische Aufsätze schreibe und treu hinter seinem Nachfolger Franziskus stehe. Seine Position zum Zölibat sei nicht neu.
Ich meine, kann man sich in eine größere Stille zurückziehen als in ein Klösterchen in den Vatikanischen Gärten, dass er dann hin und wieder als Schriftsteller da noch, wenn er gebeten wird, eine Art Gutachten schreibt. Naja, also da muss man ja froh sein, wenn man einen Mann von dieser Hochklassigkeit und von dieser theologischen Qualität hat.
Aus theologischer Sicht ist klar, Benedikt hat nicht die lehramtliche Autorität wie Franziskus. In der öffentlichen Wahrnehmung sieht das anders aus. Und so zeigt die aktuelle Diskussion um das Buch über den Zölibat, es fehlt an einer verbindlichen Festlegung zur Rolle eines zurückgetretenen Papstes. Kirchenrechtler Thomas Schüller sieht akuten Klärungsbedarf.
Es ist dringend notwendig, dass der jetzige Papst oder sein Nachfolger Regelung erlässt. Es müssten folgende Themen geklärt werden. Wie ist der Titel? Denn der jetzige Titel ist eine freie Erfindung von Josef Ratzinger und seiner Entourage. Dann müsste dringend die Frage geklärt werden, welche Kleidung trägt er. Es kann nicht angehen, dass gleichzeitig zwei Männer das nur allein dem amtierenden Papst zustehende weiße Gewand tragen. Das heißt, also da müsste auch eine Regelung geklärt werden.
Die Regelungen sind dabei nur das eine. Das andere ist und bleibt die öffentliche Wahrnehmung. Der Salzburger Theologe Hans-Joachim Sander würdigt den Rücktritt Benedikts als eine historische Leistung. In Publikationen wie dem jüngsten Buch sieht er aber auch eine Gefahr.
Ich fürchte, er wird in Erinnerung bleiben als der Papst, der seinem Nachfolger das Leben schwer gemacht hat. Und das ist genau das, was sich für einen ehemaligen Papst verbietet. Ein ehemaliger Papst, weil er eben noch am Leben ist, darf seinem Nachfolger nicht das Leben schwer machen, nicht die Lehre schwer machen, weil er dann das Papstamt nachhaltig beschädigt.
Zwei Männer in Weiß umgeben von grauen Eminenzen. Barbara Schneider holte Expertenmeinungen zu dieser Situation ein. Bei mir im Studio ist nun auch ein Experte. Er vertritt eine andere Disziplin als die vorhin gehörten. Mir gegenüber sitzt Peter Marx. Er ist Professor für Theater- und Medienwissenschaft an der Universität Köln und außerdem Buchautor. Gerade ist von ihm das Buch Machtspiele, politisches Theater seit 1919 erschienen. Guten Morgen, Herr Marx.
Schönen guten Morgen.
Welches Stück wird da in Rom gespielt?
Ja, auf der einen Seite könnte man es auf den ersten Blick für eine Verwechslungskomödie halten, in der eine Rolle doppelt besetzt ist. Aber tatsächlich, glaube ich, ist es eher eine Tragödie, die an die Königsdramen Shakespeares erinnert, in denen versucht wird, über Bilder, über Auftritte bestimmte politische Situationen zu inszenieren. Wenn man den Einwurf von Benedikt XVI. Im Rahmen dieses Aufsatzes jetzt in größeren Kontext stellt, dann hat man eigentlich das Gefühl, hier geht es darum, so etwas wie eine Notsituation der Kirche zu inszenieren, die eigentlich sagt, die Rechtmäßigkeit von Franziskus ist nicht hergestellt und insofern entsteht so etwas wie ein Widerstandsrecht. Und auf der Ebene, denke ich, muss man schon ernst nehmen, wie hier Benedikt XVI. Auch sozusagen weiterhin als großer theologischer Denker inszeniert wird und öffentlich instrumentalisiert wird.
Ich hatte hier in dieser Sendung vor einigen Tagen gesagt, es ist eine billige Seifenoper und kein großes Shakespeare-Drama. Sie sagen jetzt das Gegenteil. Sie sagen, das hat einen ernsten Kern. Es wird eigentlich kreist eigentlich um den Ausnahmezustand, um die Frage der Macht. Wer hat die Macht im Ausnahmezustand?
Genau, das hat ja schon vor einiger Zeit angefangen mit der Indubia-Auftritt einiger Kardinäle, die Franziskus aufgefordert haben, eine von ihm vertretene Meinung zu korrigieren, weil sie für irrig gehalten haben. Und die jetzige Reinszenierung von Josef Ratzinger als der großen Autorität in der Frage des Zölibats geht in dieselbe Richtung. Es geht eigentlich darum, wenn man die ersten Schlagzeilen gelesen hat, die dramatische Formeln beinhaltet haben, wie wir können nicht schweigen, aus der Tiefe unseres Herzens müssen wir unsere Sorge artikulieren. Das ist ja eine Mischung aus Luther und Jeanne d'Arc, mit der sozusagen eigentlich ein Recht hergestellt wird, gegen den legitimen Papst Franziskus aufzustehen und dessen Lehrmeinung in Frage zu stellen.
Was sagt es für Sie, dass ein Papst, der zurückgetreten ist, das weiße Gewand trägt, dass er einen Titel führt, den es bisher nicht gab, dass er auch Texte veröffentlicht unter dem Namen Benedikt XVI.? Welche Rolle ist das?
Ja, das ist, glaube ich, eigentlich eine Rolle, die es an sich nicht geben kann. Das haben wir eben auch aus theologischer Perspektive nochmal gehört. Aber natürlich eine Situation, die so selten ist wie ein Papstrücktritt, erfordert ein gewisses Improvisationsvermögen. Und da haben sich vielleicht auch politisch interessierte Kräfte durchgesetzt, eben Benedikt XVI. Als Reservepapst noch ein bisschen im Spiel zu halten. Konsequenter wäre es gewesen, auch wenn man die ersten Andeutungen oder öffentlichen Erklärungen von Benedikt XVI. Sich anguckt, indem er von einem Rückzug von der Welt spricht. Das ist eigentlich eine Metaphorik eines symbolischen Todes, sich aus der Welt zurückziehen, um in einem Zwischenreich nur noch im Gebet versunken der Kirche zu dienen. Entsprechend wäre eigentlich mit dem Rücktritt auch die Rückkehr in den Kardinalsstand, der wäre ihm ja geblieben, ist ja auch schön, rechtmäßig gewesen.
Aber ich sag's jetzt mal aus der Konsumentinnenperspektive oder aus der Perspektive der Zuschauerin im Theaterraum. Der Katholizismus wäre doch völlig langweilig, wenn sich alle an ihre Versprechen halten würden. Wenn jemand, der sagt, ich möchte jetzt schweigen, auch tatsächlich schweigen würde. Man wäre ja überrascht, wenn jemand sein Versprechen einhielt. Geht es Ihnen nicht genauso?
Natürlich, das ist das, was dramaturgisch das Salz in der Suppe ist, dass es einen Widerspruch zwischen Wort und Tat gibt. Ich glaube übrigens, man muss auch ein bisschen mal auf Franziskus gucken, wie der sich eigentlich hier verhalten hat. Und ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, mit welcher Souveränität Franziskus diese Situation handelt. Er hat immer wieder auch den öffentlichen Kontakt zu Benedikt gesucht. Es gibt eine Reihe von Fotos von den beiden. Franziskus hat ihn auch in liturgische Handlungen eingebunden. Und vielleicht steckt dahinter die Klugheit, dass eine entrückte, schweigende Persönlichkeit möglicherweise einen viel größeren Schatten werfen könnte als ein Mensch, der ein Amt zurückgegeben hat, weil die körperlichen Kräfte nicht reichen und dem man eigentlich durchaus auch im Sinne des Mitleids sozusagen jetzt aus dieser Pflicht herausgenommen hat. Also insofern laufen hier zwei dramaturgische Muster gegeneinander.
Worin besteht eigentlich die Macht dieser Truppe im Vatikan?
Sie meinen die Benedikt-Truppe?
Die Benedikt-Truppe, aber auch Franziskus. Also worin besteht eigentlich die Macht der Führungscrew der katholischen Kirche?
Ich beantworte das als Theaterwissenschaftler aus dramaturgischer Perspektive. Es geht, glaube ich, um die Herstellung von Inszenierungen, von Szenen, in denen etwas erlebbar und sinnlich erfahrbar wird, was sozusagen nicht unmittelbar unserer empirischen Wirklichkeit entspricht. Das ist der Sinn aller rituellen Handlungen, sozusagen Transzendenz erlebbar zu machen, hier auf dieser, sozusagen in unserem Alltag. Und hier sehen wir zwei unterschiedliche Muster, mit denen Benedikt und Franziskus operiert haben. Benedikt hat sehr stark bis in die Frage der Gewänder hinein, man erinnert sich an die Hermelinkäppchen und so weiter, sehr klassische, auch präkonziliare Muster bedient und immer wieder daran aufgegriffen. Franziskus wird ja nachgesagt, nach der Wahl hätte er bestimmte Gewänder mit dem Hinweis, der Karneval sei vorbei, abgelehnt. Und er versucht durchaus im Rahmen der Formsprache der Liturgie, aber doch sehr viel einfachere Formen nach vorne zu tragen und dadurch auch ein anderes Bild von Weltkirche zu vermitteln. Wenn man auf die letzten Adventsfeierlichkeiten zurückblickt, dann wird man feststellen, dass Franziskus an zwei sehr prominenten Stellen außereuropäische Riten im Petersdom zelebriert hat. Einen von den Philippinen und dann den Zaire- oder Kongo-Ritus, mit dem er nochmal eigentlich seinen Amtsantritt hat sinnlich wahrnehmbar werden lassen, indem er gesagt hat, die Kardinäle sind ans Ende der Welt gelaufen, um einen Papst zu finden oder einen Bischof von Rom und jetzt haben sie ihn gefunden. Und ich glaube, Franziskus versucht sehr stark eine Zeichensprache zu installieren, die das Weltkirchliche, die das Globale, die die Vielfältigkeit kultureller Traditionen in den Vordergrund stellt und dies auch tut in dem Bewusstsein, dass er an anderer Stelle gesagt hat, Europa ist eigentlich so etwas wie eine Großmutter, deren Handlungsfähigkeit im Moment sehr limitiert ist.
Eine Figur, eine indigene Kultfigur hat am Rande der Amazonas-Synode für einen besonderen Konflikt gesorgt. Konflikt ist eigentlich noch viel zu freundlich ausgedrückt. Die Pachamama wurde von Rechtskatholiken, autoritären Katholiken, von einem in den Fluss, in den Tiber geschmissen und eben die digitale Fangemeinde hat das bejubelt. Wie deuten Sie das?
Sie haben den entscheidenden Hinweis im Nebensatz gesagt. Dieser österreichische Aktivist hat nicht nur die Pachamama aus einer Kirche entfernt und in den Tiber geworfen, sondern er hat sich dabei gefilmt, hat es in den sozialen Medien eingespeist. Das heißt, es ist eine sehr bewusste Inszenierung gewesen, die eigentlich versucht, den größten Vorwurf, den es innerhalb des Christentums gibt, nämlich die Götzenverehrung, gewissermaßen szenisch zu artikulieren und damit auf dieser sehr fundamentalen Ebene nochmals die Legitimität des regierenden Papstes in Frage zu stellen.
Das heißt, wir haben gar nicht alleine einen Konflikt um den Kurs der katholischen Kirche. Sie sehen darin auch eine Auseinandersetzung um den wahren Glauben.
Ich glaube, es ist eine Auseinandersetzung um den wahren Glauben und es ist vor allen Dingen eine Auseinandersetzung um westliche Hegemonie innerhalb der Kirche. Und ich glaube, das ist eine Frage, die uns sehr grundsätzlich betreffen muss und die wir sehr grundsätzlich angehen müssen, dass wir mit Franziskus einen Papst haben, dessen Erfahrungsbereich nicht primär europäisch organisiert ist und der tatsächlich versucht, wenn man sich die Ankündigungen im Umfeld der Amazonas-Synode anhört, diese kulturelle Vielfalt auch zum Ausdruck zu bringen. Und das entspricht einem völlig anderen Amtsselbstverständnis, aber auch einer völlig anderen Inszenierungssprache als Benedikt, die sie gepflegt hat, der ja sehr stark auch traditionelle Sehnsüchte umfassend bedient hat.
Es gibt ja nun Gemeinsamkeiten auch zwischen beiden Päpsten. Von beiden Päpsten gibt es Reden und Texte, in denen sie sagen, alle Macht in der Kirche ist Dienst. Auch Franziskus schwört ja seinen Klerus regelrecht darauf ein. Im Evangelium heißt es, bei euch aber soll es nicht so sein, also es soll nicht so sein wie in weltlichen Herrschaftssystemen. Was macht das mit Mächtigen, wenn sie immer dienen sollen oder wenn sie immer darstellen sollen, dass sie dienen?
Also ich würde hier an der Stelle auf Shakespeare zurückgreifen, der in Heinrich IV. Den wunderbaren Satz geprägt hat, die Krone sei ein ausgesprochen unruhiger Bettgenosse. Also ich glaube tatsächlich, dass Macht oder Verantwortung natürlich etwas macht mit denen, die sie tragen und sich ihnen auch einschreibt. Die Überhöhung als Dienst ist natürlich eine Demutsgeste, die tatsächlich mit Leben gefüllt werden will, im doppelten Sinne. Nämlich zum einen muss sie zum Ausdruck gebracht werden, aber zum anderen muss sie auch sozusagen biografisch hinterlegt sein. Insofern ist es auf den ersten Blick mal nicht überraschend, dass zwei Päpste im selben rhetorischen Register arbeiten, nämlich von Dienst und Demut. Aber man muss dann sehr genau hingucken, wie dieser Dienst gefüllt wird und wo er auch selbstbewusst und ein bisschen vielleicht auch im Bewusstsein des eigenen Sendungsauftrages für sich in Anspruch genommen wird oder wo ein Amtsinhaber auch andere Stimmen zulässt und auch divergierende Meinungen sich artikulieren lässt.
Noch gar nicht gesprochen haben wir über das Thema dieses Konflikts, nämlich über den Zölibat. Es geht aber ja eigentlich um Sex bzw. Sexverzicht. Eine etwas spekulative Frage, aber wäre die Auseinandersetzung genauso dramatisch gewesen, wenn der Streit die Wandlungsworte zum Inhalt gehabt hätte? Also ist Jesus nur für viele oder für alle gestorben?
Ich glaube, es ist natürlich der Resonanzraum, gerade der westlichen Gesellschaften, der hier sehr anders angelegt ist. Es ist natürlich ein Thema, das zum einen das Amtsverständnis der Kirche befragt, auch das Amtsverständnis des Priestertums und das in dieser Gesellschaft so sehr fremd geworden ist, dass dahinter schon sozusagen eine besondere Neugier sich auch versteckt. Ich glaube, die Angst der Benediktfraktion, dass diese Regel fallen könnte, die ja historisch gewachsen ist und nicht biblisch hinterlegt, die hat genau damit zu tun, dass es letztlich das Amtsverständnis des Priesterseins berühren würde.
Letzte Frage, nehmen Sie das eigentlich alles noch ernst?
Sie sehen mich stocken. Also ich finde es tatsächlich, glaube ich, darf man es nicht leichtfertig dran geben. Also Teile davon, man muss genau da gucken, wo diese Machtinszenierungen zum Beispiel ausschließend sind, wo sie hegemoniale Strukturen verstärken. Aber man muss auch fragen, wo liegen eigentlich die Chancen, eine Institution wie die Kirche tatsächlich in eine globale Zukunft zu führen.
Vielen Dank. Mit dem Theaterwissenschaftler Peter Marx habe ich über das Papstdrama in Rom gesprochen und über die Herrschaft, über den Ausnahmezustand. Das war Tag für diese Woche. Redakteurin am Mikrofon war Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.